Gehen wir weiter. Ist es klar, dass Jesus leitet und bevollmächtigt? Woran wird deutlich, dass Jesus leitet? Macht mir ein paar Vorschläge. Und ist daran sehr auch straight? Packt die Leute nicht mit Sandhandschuhen an, er weiß, was er will, oder? Genau. Wo bevollmächtigt Jesus? Ja. Das große Kapitel Matthäus 10, da sieht man eben beides. Er sendet sie zu zweit aus, er gibt ihnen den Heiligen Geist, dass sie das tun können. Und dann sagt er ihnen aber auch ziemlich klar, was sie zu tun haben. Was sie tun müssen, wenn sie in ein Dorf kommen und nicht aufgenommen werden, wenn sie aufgenommen werden, was sie mitnehmen sollen. Ziemlich klare Richtung in ihrem Leben. Und wir brauchen wirklich beides. Und in unserer Zeit stehen diese Prinzipien in Konflikt miteinander. Und wir müssen uns am Jesusbild orientieren und nicht an dem, was so in der Zeit gelebt wird und als ideal formuliert wird. Wir kommen nicht drum herum, auch klare Ansagen zu machen und auf der anderen Seite zu bevollmächtigen. Um das zu leben, ist es wichtig, dass wir drei Grundaufgaben verstehen und wahrnehmen. Ein vollmächtigender Leiter, das müsst ihr euch bewusst machen, muss erklären. Was meine ich? Ich meine, dass Menschen verstehen müssen, was getan werden muss und warum etwas getan werden muss, sonst werden sie nicht wirklich bevollmächtigt. Jesus sagt nicht einfach, tu das und tu das, sondern er erklärt ihnen die Welt. Er erklärt ihnen, wie Menschen funktionieren. Er erklärt ihnen, wie Probleme gelöst werden. Er malt ein großes Bild vor ihren Augen, sodass sie verstehen, warum etwas wichtig ist, was hier angestrebt wird. Es ist nicht nur, dass Jesus ein Gesetzbuch mit auf den Weg gibt oder der Vater und sagt, und das tut jetzt 10 Gebote, sondern die ganze Bibel erklärt uns, warum diese 10 Gebote wichtig sind. Wer der Mensch ist, wie diese Welt funktioniert. Und wenn ich das verstehe, dann begreife ich auf einmal, dass die Gebote Sinn machen. Dass das Sabbatgebot nicht etwas ist, dass der kleinkarierte Gott meint, dass er einen ganzen Tag gefeiert werden muss, sondern dass es ein Gebot ist, das mir dient, damit ich mich gesund entwickeln kann. Das macht Sinn. Und dass ich mich wieder connecte und wieder Zeit habe, um wieder aufgepumpt zu werden für den Neuen, für die neue Woche. Das alles erklärt uns Jesus, das erklärt die Schrift. Und das ist ein so wichtiges Prinzip, wenn wir Verantwortung für Menschen haben, wenn wir möchten, dass sie in ihre Berufung kommen, dass sie ihre Gaben entfalten, dass wir ihnen nicht die Welt erklären, das wäre ein bisschen viel, vielleicht auch überfordernd, aber dass wir ihnen klären, warum das wichtig ist, was sie tun und wie sie es tun. Sonst werden sie nicht zu mündigen und selbstverantwortlichen Mitarbeitern. Und das fängt in der Familie an. Wir müssen mit unseren Kindern reden. Wir dürfen nicht einfach sagen, tu das und tu das, wenn du in die Gemeinde gehst und verhalte dich so. Wenn wir das mit genug Autorität sagen, machen sie das dann auch so? Aber haben wir was gewonnen? Wenn sie dann nur funktionieren, haben dann gar nichts gewonnen, weil sie nichts verstanden haben und das nicht reproduzieren können, was uns wichtig ist. Auf der anderen Seite, wenn wir Leiter sind, die nur erklären, die allen anderen die Welt erklären, dann werden wir am Ende zu den Experten, die nichts weiter zu geben haben als Erklärungen und die darum nicht wirklich bevollmächtigen können. Denn es braucht noch ein bisschen mehr, als dass ich jemandem die Welt erkläre. Ich muss ihn auch motivieren, dass er in seine Berufung hineinkommt, dass er anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Sie brauchen Vision, sie brauchen Ziele, sie brauchen Gründe, warum sie sich einsetzen. Und man kann durch unterschiedliche Mittel motivieren. Man kann dadurch motivieren, dass man äußere Anreize gibt, dass ein Leiter sagt, wenn du das für mich tust, wirst du dafür bezahlt. Oder steigst auf der Karriereleiter auf. Oder erlebst Abenteuer. Das wären so äußere Anreize, Motivationen, die von außen kommen. Aber das sind die oberflächlichen Motivationen. Uns kommt es auf eine innere Motivation an. Dadurch, dass Menschen ihre Berufung verstehen, dass sie ihre Gaben entdecken und verstehen, dass mit diesen Gaben Aufgaben verbunden sind, dass sie Lust bekommen an dem, was Gott in sie hineingelegt haben, dass sie begeistert werden von Gott, dass sie ihm nachfolgen und ihm dienen wollen, nicht aus Angst oder weil der Chef das sagt, sondern weil sie Jesus lieben, weil sie sagen, ich möchte mein Bestes für ihn geben. Natürlich, es geht ja gar nicht anders. Dieser Gott ist so gut, dass sich für ihn alles einzusetzen lohnt. Aber wenn ich ein Leiter bin, der nur motiviert, der nur begeistert von Jesus redet und die Menschen pusht, ohne dass ich erkläre und ohne dass ich das dritte Prinzip einsetze, nämlich konkret freisetze, bleibe ich so ein Antreiber, der Menschen nur versucht, was Gutes mitzugeben, sie voranzubringen, sie zu unterstützen, aber sie kommen nicht dahin, wo ich sie eigentlich hinhaben möchte. Darum ist die dritte Grundaufgabe, dass ich Menschen freisetze. Ich erkläre ihnen die Welt, ihren Dienst. Ich motiviere sie, indem ich sie an Christus anbiete, indem ich für ihre Berufung mit oder ihnen helfe, zu ihrer Berufung zu finden. Und dann gilt es, sie freizusetzen, das heißt, zur Reife zu führen, ihre eigene Vision zu entwickeln und zu ihrer unverwechselbaren Identität zu kommen. Das bin ich vor Gott, das darf ich sein, im Unterschied auch zu anderen Menschen. Und dann entwickeln sie ihren eigenen Dienst und wachsen hinein in ihre Berufung. Umgekehrt, wenn ich nur jemand bin, der sich im Freisetzen übt, dann werde ich zum Kameraden, zum Kumpel für die Menschen und sie werden nicht wirklich lernen können, wie sie sich selbst weiterbringen. Ihnen wird das fehlen, dass ihnen jemand erklärt, wie das Leben, wie der Dienst aussieht, wie Nachfolge aussieht. Wir könnten sehr viel mehr hierzu sagen, aber wenn ihr diese drei Grundaufträge, diese drei Grundaufgaben im Kopf habt, wenn ich Verantwortung für andere habe und wenn es für meine Kinder ist, ich muss ihnen verständlich machen, warum wir was tun. Ich muss sie motivieren, dass sie gute Gründe haben, das auch umzusetzen und nicht nur Papa oder der Chef hat es gesagt. Und ich muss sie wirklich freigeben und loslassen und in das hineinfördern, was Gott für sie hat. Wenn das so unsere Kultur in der Gemeinde bestimmt, erklären, motivieren und freisetzen, dann kann sich Gemeinde sehr gesund entfalten und ihr Potenzial entwickeln. Das ist nicht bedrohlich. Ich darf ja in das hineinwachsen, was Gott für mich hat. Und bin darin aber nicht unsicher und alleine, sondern ist jemand, der mich anleitet, der mir die Dinge erklärt, der mich trainiert, der mir ein Verständnis vermittelt für die Dinge. Und gleichzeitig ist er da, der mich motiviert, wenn ich den Durchhänger habe, der mich pusht, sodass ich aufstehe und in die Realität hineinfinde. Drei wichtige Grundaufgaben. Jetzt kannst du dir selber auf die Spur kommen. und mal überlegen, was für ein Leiter bin ich? Wie ausbalanciert lebe ich die bevollmächtigende Seite und wie ausbalanciert erlebe ich diese leitende Seite in mir? Wo stehe ich als Leiter? Bin ich stark im Erklären, aber schwach im Motivieren und im Freisetzen? Oder bin ich stark im Erklären und Motivieren, aber schwach im Freisetzen? Oder bin ich stark im Motivieren, aber schwach im Erklären und Freisetzen? Oder stark im Motivieren und Freisetzen, aber schwach im Erklären? Oder bin ich stark im Freisetzen und schwach im Erklären und Motivieren? Es gibt noch eine Möglichkeit. Bin ich stark im Erklären und Freisetzen, aber schwach im Motivieren? Das sind hier keine theoretischen Spielchen. Das ist hier nicht abstrakt und irrelevant für die Praxis, sondern ganz wichtig. Wer bin ich in diesem Erklärungsmuster? Wir brauchen für unsere Dienste in der Gemeinde diese Ausbalanciertheit. Und wenn ich vielleicht es nicht schaffe, all das abzudecken, wer könnte mir denn helfen, dass in meinem Dienstbereich das in die Balance kommt? Wer ist denn unter uns der, der gut lehren und erklären kann? Wer ist denn der, der gut motivieren kann, an dem man sich aufbauen kann, der aufsteht, dem man gerne folgt, der wo Begeisterung wächst? Und wo ist der, der betet und freisetzt und wo ich mich dann so gepusht erlebe? Vielleicht können wir das dann auch teammäßig ergänzen, um uns stark zu positionieren in unseren Dienstbereichen. Eine wichtige Aufgabe für jeden, der einen Dienstbereich leitet, ob es die Kinderarbeit ist oder der Hauskreis ist. Du sagst, du holst dir Menschen rein, die hier Lehrprogramme machen. Das ist die Ergänzung, die du für dich empfindest im Erklärbereich. Ich möchte, dass da jemand erklärt mit der Gabe der Lehre, weil du vielleicht in anderen Bereichen stark bist. Aber darum geht es. Ich muss nicht der Superleiter sein, der das alles kann und überall der Chef ist oder der beste Kommunikator ist. Aber ich muss das verstanden haben, dieses Grundprinzip bevollmächtigender Leitung. Und dann können wir uns gegenseitig ergänzen, um der Gemeinde zu helfen, hier in ihre Berufung hineinzukommen. Ich möchte euch 6 Prinzipien mit an die Hand geben, wie dieses Erklären, Motivieren und Freisetzen dann tatsächlich geschehen kann. 6 Leiterschaftsprinzipien. Das sind nicht gute Ideen, irgendwelche Konzepte, sondern ich glaube, dass es zutiefst biblische Konzepte sind, Prinzipien sind, die jeder Leiter kennen muss. In der Art der Präsentation wird das jetzt vielleicht für euch ein bisschen formalistisch erscheinen, aber ich soll euch nur ein Bild vor Augen malen, damit ihr euch an diese verschiedenen Stichworte gut erinnern könnt. Aber dahinter steckt jeweils ein wichtiges Leiterprinzip, das uns hilft, in diese leitende und vollmächtigende Berufung hineinzufinden oder Grundausrichtung zu kommen mit diesen 3 Aufgaben: erklären, motivieren und freisetzen. Und diese 6 Leiterschaftsprinzipien, es wird nochmal ein bisschen komplizierter, werden jeweils durch 2 unterschiedliche Kräfte, die sich gegenseitig ergänzen, erklärt. Und das müssen wir uns anschauen. Ein Leiter trainiert. Das ist die erste Grundaussage. Es gibt kein Wachstum ohne Training und keinen reifen Mitarbeiter und Leiter ohne Training. Ich habe seit einem guten Dreivierteljahr jetzt ein neues Leitertraining entwickelt in der Lukasgemeinde, wo ich diese Prinzipien hier auch lehre. Das sind 12 Leute, die sich wöchentlich bei mir im Wohnzimmer treffen und meine Frau und ich Wir investieren uns in diese Leiter Woche für Woche. Wir lassen sie Anteil nehmen an unserem Leben. Wir leben das sehr transparent. Wir beten miteinander. Wir lehren. Wir ermutigen sie, Verantwortung zu nehmen, selbst zu lehren. Wir werten das miteinander aus. So ein ganzheitliches Lernen, weil unsere Grundüberzeugung ist, gute Leiter werden nicht einfach geboren, sondern sie müssen trainiert werden. Und da haben wir eine Menge an Verantwortung. Und dieses Training sieht man ja überall in der Bibel, wie Jesus seine Jünger trainiert, wie Paulus seine Jünger, Timotheus, Titus trainiert, wie er ständig in ihrem Leben präsent ist, wie er sie aufbaut und sie Lektion für Lektion lernen lässt. Ohne Training kein guter Leiter. Und jede Gemeinde muss sich überlegen, wie trainieren wir unsere Leiter und Mitarbeiter. Und wenn wir trainieren wollen, dann müssen wir zwei Grundprinzipien beachten. Und diese beiden Grundprinzipien lauten, wir müssen Prinzipien lehren und wir müssen Prinzipien vorleben. Wenn ich lehren will, muss ich vorleben, muss ich mit meinem Leben erklären. Und ich muss erklären, und da gilt es, Prinzipien zu erklären und nicht einfach nur Handlungsanweisungen zu geben. Und das kann man aufteilen auf die beiden Flügel. Der bevollmächtigende Leiter ist der, der Prinzipien lehrt. Das heißt, er macht nicht konkrete Vorgaben und sagt einfach, das machst du jetzt so, sondern er hilft ihnen, den Dienst zu verstehen und ihnen damit zu helfen, eine eigene Sicht zu bekommen über die Dinge. Wenn wir das auf den Mitarbeiter der Sonntagsschule runterbrechen, kann ich einen Mitarbeiter ja in der Sonntagsschule dadurch anleiten, dass ich ihm ein Buch gebe und sage, hier in diesem Buch hast du 40 Lektionen für die Sonntagsschularbeit. Und Sonntag für Sonntag oder Samstag für Samstag schlägst du nur die entsprechende Seite auf und hier wird dir alles erklärt, was du zu tun hast. Das Lied, was man singt, die biblische Lektion, die man jetzt mit den Kindern macht, die Fragen, die du den Kindern stellst und dann gibt es auch noch Hinweise für die Praxis, wie man jetzt hinterher mit den Kindern bastelt und dann vielleicht noch ein vorgedrucktes Gebet am Ende, wie du mit den Kindern betest. So könnte ich meine Mitarbeiter lehren. Das wäre der völlig falsche Weg. Prinzipien lehren heißt, ihnen nicht ein Buch zu geben, wo sie nur ablesen, sondern ihnen zu helfen, Kinder zu verstehen. Wie ticken die Kinder? Was brauchen die Kinder? Ihnen zu helfen, die Bibel runterzubrechen auf die Lebenswirklichkeit der Kinder. Ich helfe ihnen zu verstehen, was braucht ein Kind? Wie motiviere ich ein Kind? Wie kann ich die Konzentration eines Kindes bewahren? Und das runterbrechen für ihre Praxis. Und wenn sie das verstanden haben, werden es hervorragende Mitarbeiter sein. Warum? Weil sie jetzt selbst tätig werden können. Nach dem ersten Modell habe ich das Buch nicht mehr, kann ich nicht mehr funktionieren. Wenn ich das zweite Modell lebe, kann ich selbst ein Buch schreiben. Ich habe verstanden, worum es geht. Ich bin in Prinzipien gelehrt worden. Für einen Leiter ist es so viel einfacher zu sagen, so tun wir das und ich gebe dir das Handbuch mit, wie du dich zu verhalten hast. Aber wenn wir freisetzende, bevollmächtigende Leiter sein wollen, dann ist es mir wichtig, dass mein Mitarbeiter, mein Freund, mein Kollege so fähig wird, die Dinge zu verstehen, dass er mit Gott kreativ sein kann und dass er unabhängig von mir und meinem Handbuch seinen Dienst tun kann. Ist das nachvollziehbar? Ein ganz einfaches Prinzip. Aber herausfordernd. Es macht ein bisschen Mühe für den, der lehrt und für den, der gelehrt werden will. Es ist ja so einfach, das Handbuch zu bekommen und nicht sich selbst hinzusetzen. Aber wenn ich wachsen will als Leiter, als Mitarbeiter, ist das wäre das ein natürliches Grundprinzip. Hilf mir zu verstehen, damit ich in die Fülle dessen hineinkomme, was möglich ist. So finden wir selbstständige Mitarbeiter, die dann auch in den Krisen durchgehen können und nicht auf den Guru angewiesen sind, der alles erklärt, der alles macht, der alles entscheidet. Dann sind wir die Persönlichkeiten, die stehen. Und das hat Jesus geschafft. Er hat ihnen nicht das Handbuch mitgegeben. Von ihm gibt es kein Handbuch. Es gibt so für manche Kirchen das Church Book of Order. So ein dicker Wälzer, wo alles detailliert durchdacht und beschrieben ist. Und der Pastor, der dann ordiniert wird, der hat dieses dicke Ringbuch, ich habe sowas mal gesehen, ein Freund von mir gehört zu einer Kirche an, wo alles erklärt ist, wo alles entschieden ist. Er muss bloß hinter im Stichwort Verzeichnis nachgucken, wo das Problem steht, schlägt die Seite auf und dann marschiert er. Absurd. Ich muss verstehen, wie funktioniert Gemeinde, wie funktionieren Beziehungen, wie funktioniert ein Team, was ist nötig zur Konfliktlösung. Das ist freisetzende, bevollmächtigende Leiterschaft. Und der andere Aspekt, wenn wir trainieren, ist der, dass wir die Prinzipien vorleben. So hat es ja Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Er hat dieses Prinzip vermitteln wollen, dienender Leiterschaft. Ein Leiter ist jemand, der den anderen dient. Und da hat Jesus nicht eine Predigt drüber gehalten, sondern was hat Jesus getan? Er hat sich hingekniet und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war die beste Predigt. Das war ein ganzes Seminarwochenende in 15 Minuten. Und da kommen wir eben nicht drum herum, so zu trainieren. Wir sind das Modell. Wir mit unserem Vorbild. Es gibt ein schönes Konzept, wie wir hier Menschen trainieren und an der Seite von Menschen sind. Bob Logan nennt es dieses Vier-Phasen-Konzept. Ich mache etwas, mache einen Dienst, bete für Kranke und du schaust mir zu. Zweite Phase, ich bete für Kranke und du hilfst mir dabei und betest mit mir. Dritte Phase, du betest für die Kranken und ich helfe dir dabei. Und die vierte Phase, du betest für die Kranken und ich schaue zu. So wachsen Menschen in ihrer Autorität. Das ist dieses ganzheitliche Prägen. Ich erkläre, ich motiviere und ich setze frei. Ganz wichtig, Prinzipien. Das bedeutet Freiheit. Das bedeutet Energie. Wir sind nicht gleichgeschaltet, sondern gerufen in Verantwortung vor Gott, unsere Persönlichkeit zu entfalten und haben dabei Menschen an unserer Seite, die uns nicht in Schubladen packen, sondern die begeistert sind, wenn ich mich in das hineinentwickle, was Gott von mir vorhat, für mich vorhat. Aber dazu braucht es Leiter, die leiten und die bevollmächtigen, die so in Gott ruhen, dass sie sich beides leisten können. Ein zweites Prinzip: Ein Leiter sucht den Fortschritt. Und er tut das mit diesen beiden Flügelkräften, dass er auf der einen Seite kühne Schritte bereit ist zu gehen und zu forcieren und seine Leute anleitet, im Glauben voranzugehen. Und auf der anderen Seite heißt es, dass ein guter Leiter darauf achtet, dass wir stetig wachsen, in kleinen Schritten wachsen und Schritt für Schritt mit einer Gemeinde gehen. Ein Leiter ist immer ein Mensch, der wie ein Reformator funktioniert. Er muss Veränderungen gestalten. Ein Leiter, wenn er so ein richtiger Leiter ist, ist nie zufrieden mit dem Ist-Zustand. Er möchte Dinge weiterbringen, die Menschen entwickeln, Gottes Ziele erreichen. es noch kraftvoller werden lassen, noch schöner werden lassen, noch fruchtbarer werden lassen. Er sucht Frucht und er ist dann ständig in Veränderung. Nach 35 Jahren Berufserfahrung kann ich ein Lied davon singen, wie ich mich jetzt als Pastor ständig weiterentwickeln musste, weil die Gesellschaft sich ständig weiterentwickelt hat und wir müssen alle 5 Jahre neu unsere Gemeinde verstehen und unsere Gemeinde neu aufstellen. Wie wir kommunizieren, was wir anpacken, mit welchen Ausdrucksformen wir Gemeinde bauen. Und das gilt genauso für alle Arbeiten sonst in der Gemeinde. Man kann heute als Sonntagsschulmitarbeiter nicht mehr mit diesen kleinen Klebebildchen da, die hinten da so, wie heißen sie? Flanellbilder, biblische Geschichten erklären. Vor allen Dingen, wenn es noch diese Bildchen sind aus den 60er Jahren, mit denen ich groß geworden bin. Das passt nicht mehr. Ich muss heute anders Kinderarbeit machen. Und da gibt es ja auch herrliche Konzepte. Das heißt, ich muss ständig in Bewegung sein und mich weiterentwickeln, einen Fortschritt suchen und Dinge zu optimieren suchen. Und dabei sind wir zweifach herausgefordert, wie angekündigt. Wir müssen manchmal kühne Schritte gehen und mit Gott das Ungewöhnliche wagen und damit eben auch die Risiken eingehen, die Gemeindearbeit manchmal braucht. Und auf der anderen Seite so Schritt für Schritt gehen. Der leitende Leiter, der möchte die Veränderung, der steht auf. Der sagt, wir wagen es mit Jesus. Wir haben das Geld, um das zu packen. Wir gehen kühne Schritte und vertrauen darauf, dass es kommt. Als wir die erste Gemeinde gegründet haben, habe ich den Leuten gesagt, am Ende des Jahres werden wir 50.000 Euro Miese haben. Aber wir sollten es tun. Ich weiß, der Herr wird mit uns sein. Und Gott hat sich dazugestellt. Das war ein kühner Wachstumsschritt, der auf Glauben basiert war. Andere hätten es gerne anders gehabt, dass wir erstmal das Geld ansammeln und dann auf diesem sicheren Fundament irgendwas Neues gehen. Aber so funktioniert Gemeinde nicht immer. Es braucht das Glaubenswagnis. Und da muss ich auch wissen in der Gemeinde, wo sind die Menschen des Glaubens? Nur mit Sicherheitsdenken werden wir nicht das bewegen können. Und der Vater freut sich, wenn da Menschen des Vertrauens sind, die bereit sind, auch zu kühnen Schritten. Und auf der anderen Seite muss ich als bevollmächtigender Leiter dieses stete Wachstum betonen. Einer meiner besten Entscheidungen in meinem Pastorat war, als ich nach 10 Jahren der Gemeinde vorgeschlagen habe, meinen Dienst durch einen anderen hauptamtlichen Mitarbeiter zu ergänzen. Und diese Ergänzung geschah dann in der Berufung eines bis dahin sehr geschätzten, ältesten Sozialarbeiter vom Beruf, der dann hauptamtlicher Mitarbeiter wurde, mit mir zusammen. Und er hat mich total ergänzt und hat dafür gesorgt, dass in der Gemeinde wir nicht nur diese Glaubensschritte gegangen sind, die die Gemeinde brauchte und die in mir verkörpert waren, sondern er stand so für das Stetige, Kleine, Kleinschrittige. Er hat der Gemeinde unglaublich Sicherheit gegeben, weil er so bei den Menschen war. Er war der eher pastorale Typ, der gerne Hausbesuche gemacht hat, mit den Menschen Geburtstag gefeiert hat. Und das hat in der Gemeinde eine Geborgenheit gegeben, eine Sicherheit gegeben. Die Gemeinde war nach innen versorgt und dann durfte der Hauptpastor oder der Seniorpastor so ein bisschen flippiger sein und Gemeindegründung wagen. Und diese neuen Dinge, die nicht vertraut waren, anpacken, diese kühnen Wachstumsschritte initiieren, weil nach innen dieses stetige Wachstum abgedeckt war. Ganz wichtig für Gemeinde, dass wir diese beiden Aspekte brauchen. Die beiden Persönlichkeiten, die dann aufeinandertreffen, der kühne, glaubensvolle und der eher etwas langsamer vorangehende, bedächtigere Typ, Ich bezeichne sie gerne als den Siedlertyp und den Pioniertyp. Der Pioniertyp will die neue Welt erobern und der Siedlertyp, der will den Flock in die Erde buddeln und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, hier werde ich mich nicht mehr wegbewegen. Wenn die beiden in der Gemeinde zusammen Verantwortung tragen, bedeutet das was? Knatsch. Spannung. Du immer mit deinen neuen Ideen. Dass du dich nicht vom Fleck bewegen kannst, das steht mir bis hier. Da knallt es. Und das ist das Schöne, dass es knallt. Dass da Reibung ist. Dass Persönlichkeiten sich reiben. Denn durch diese Reibung kommt etwas in Bewegung, da funkt es. Und wenn das im Sinne Jesu gesehen wird, ja, dann reibt man sich einander, dann kämpft man miteinander, da fallen böse Worte und im nächsten Moment entschuldigt man sich. Ich weiß nicht, ob es ein- oder zweimal geschehen ist, dass ich mit diesem berühmten Bruder so aneinander geraten bin, dass da richtig Spannung war. Und dann soll ich am nächsten Sonntag auf die Kanzel steigen und predigen. Und ich stehe da oben und soll predigen und er sitzt da vor mir. Und es ging nicht anders. Ich bin dann vor der Gemeinde runtergegangen, habe gesagt, Peter, wir haben es im Augenblick schwer miteinander. Und sind diese Woche so aneinander geraten. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich bitte dich um Entschuldigung, wenn ich dich überfordert habe. Lass uns gemeinsam aufstehen und mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten Gemeinde bauen. Dann ist er aufgestanden, wir haben uns in den Arm genommen und die Gemeinde ist schreiend und heulend und wütend und enttäuscht davongelaufen. Natürlich nicht. Die haben Beifall geklatscht. Das hat ihnen gefallen. Zu sehen, dass da zwei Leiter sind, ganz unterschiedlich, beide wertgeschätzt und dass sie sich fetzen, ist nicht das Problem. Wenn man ihr Herz kennt, das sich verbindet und im Geist von Liebe und von Annahme und Versöhnung lebt. Hilfreich in meiner Situation, dass es dann so Leute gibt, die beide Seiten verstehen können. Und die so Brücken bauen können. Und die dann zwischen uns beiden stand. Ich hatte so einen Ältesten, der dann eben meinen lieben Bruder nach der Ältestensitzung immer nach Hause gefahren hat. Und der Weg, die paar Kilometer von der Gemeinde nach Hause, waren die Kilometer, wo er dann am Ende mich wieder angenommen und geliebt hat, mein Freund, weil dieser vermittelnde Älteste ihm die Augen geöffnet hat dafür, dass ich es doch gut meine mit der Gemeinde. Und hat dann geholfen, dass es für uns ging. Ich will euch damit sagen, die Spannungen sind in jeder Gemeinde da und die müssen da sein. Ich bin so froh, dass ich diesen lieben Peter hatte. Denn ein Visionär und einer, der glaubensmäßig vorangeht, ist schnell dabei, das Konto zu überziehen. Sein eigenes Glaubenskonto und das der Gemeinde. Und dadurch, dass ich einen hatte, den ich überzeugen musste, musste ich diesen längeren Weg gehen, musste ich meine Argumente gut wägen, musste ich einen langen Kommunikationsprozess gehen. So dass ich am Ende zu dem Ergebnis kam, ich habe meistens alle Ziele erreichen können. Ich hoffe, dass es die Ziele des Herrn waren, dass ich ihm treu war und dass es nicht meine Ziele waren, aber immer mit 2 Jahre Verspätung. Ich war immer der Gemeinde weit voraus und brauchte lange Zeit Erklärung, nochmal eine Ehrenrunde gehen. Und das Schöne ist, wenn du dann den Siedlertypen gewonnen hast, dann hast du ihn gewonnen. Und dann steht der wie eine Eins und du kannst dich auf ihn verlassen. Ich als der Pioniertyp entwerfe ein Konzept A und stelle fest, das war doch nicht das Gelbe vom Ei, es gibt noch ein besseres Konzept und kann sofort Konzept A vergessen und mich für Konzept B einsetzen und begeistern. Das geht bei dem Siedlertypen überhaupt nicht. Wenn Konzept A, dann gibt es kein Konzept B. Und das zu lernen, diese Persönlichkeitstypen zu verstehen und nicht zu sagen, du musst so sein wie ich. Warum bist du nur so blöd anders? Nein, zu sagen, du musst anders sein. Aber lass uns im Geiste Jesu Christi die Sachen lösen. Das habe ich jetzt von der Gemeindeleitungsebene aus beschrieben. Wir können das runterbrechen in die Ehe und Familie. Wir können es runterbrechen auf Hauskreis und jeden Dienstbereich. Denn diese Typenunterschiede gibt es überall. Aber es geht hier nicht nur um einen Typenunterschied, sondern hier geht es darum, dass dahinter auch herrliche Prinzipien stehen. Das Prinzip, dass im Glauben Dinge forcieren, beziehungsweise das Prinzip, in kleinen Schritten das stetige Wachstum zu fördern. Das ist wieder so genial, dass Gott für beide Prinzipien auch Persönlichkeiten geschaffen hat. Wobei ich als Leiter auch ein bisschen lernen darf, in beiden Prinzipien zu Hause zu sein. Also ich kann mich da nicht darauf zurückberufen, dass ich sage, ich bin halt so und ich mache nur mein Ding, sondern ich muss auch als Leiter jeweils weise sein, mich ergänzend hier eben weiterzuentwickeln, in beiden Bereichen bevollmächtigend und leitend zu Hause zu sein. Ein Leiter ist bereit zu experimentieren und das heißt, ich muss bereit sein, Fehler zu erlauben und ich muss bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Wachstum und Fortschritt ist immer mit Risiken verbunden. Es gibt keine perfekten Pläne, keine perfekten Konzepte. Wir in Berlin sind hier in einer Situation, wo wir das schmerzlich begreifen. Das sind hochqualifizierte Architekten und Planer am Werk gewesen. Und sie haben so etwas entwickelt wie den Berliner Flughafen, der in 3 Jahren noch nicht richtig funktionieren wird. Und das tröstet mich immer so, wenn Leute mir sagen, dass wir in der Gemeinde unseren Job nicht richtig machen, weil die Dinge noch nicht laufen. Dann sage ich ihnen, da guckst du dir doch an, die Experten, was sie fabrizieren. Okay, der Flughafen ist ein bisschen komplexer als die Gemeinde, aber die haben auch einen anderen Mitarbeiterstab und einen anderen Etat. Wollen wir das doch mal in Relation setzen. Und Leute, auch in der Gemeinde, wo wir unter der Leitung des Heiligen Geistes uns bewegen, auf dem Fundament der Bibel, bitte erwartet nicht die perfekten Wege, die perfekten Vorschläge, wie Gemeindeleitung arbeitet. Wir sehen immer nur den Ausschnitt. Und der Herr offenbart uns nie das perfekte Konzept. Es bleibt immer brüchig. Und wir leben von Gnade zu Gnade. Und darum braucht es in der Gemeinde diesen Raum der Gnade, wo ich ausprobieren darf, wo ich einfach Dinge austesten darf. Ist der Gottesdienst um 10 Uhr wichtig oder ist er um 11 Uhr wichtig? Was passt in unsere Situation hinein? Und da hilft es mir nicht, wenn ein Prophet kommt und sagt, um 10 Uhr. Weil ich ja nicht weiß, ist das vom Herrn oder ist das ein Wunschdenken? Und da muss ich manchmal einfach ausprobieren, um dann die Freiheit zu sagen, am Ende, wir haben Fehler gemacht, wir müssen es zurückbiegen. Gottesdienstzeit um 9 Uhr ist doch nicht das Beste, lass uns lieber um 11 Uhr machen. Also das muss erlaubt sein. Wenn Fortschritt nur mit Risiko möglich ist, dann braucht es diese Freiheit, Fehler machen zu dürfen. Und das ist so wichtig, ihr lieben Geschwister. Thomas Edison, der Erfinder der Glühlampe, hat, bevor diese Glühlampe funktionierte, unzählige Fehlversuche gehabt. Ein Reporter hat ihn mal gefragt, wie fühlt man sich denn, wenn man so viele Fehler gemacht hat? Seine Antwort war, wieso Fehler? Ich habe 1000 Möglichkeiten entdeckt, wie die Glühlampe nicht funktioniert. Und jeder Fehlversuch ist ein Schritt nach vorne. Habt ihr die Freiheit, in euren Gemeinden etwas ausprobieren zu dürfen? Habt ihr die Freiheit, einander loszulassen, einander zu ermutigen? Ja, probier es doch. Wenn es den Werten unserer Arbeit entspricht, ich habe kein Wort des Herrn, ich weiß nicht, was dagegen spricht, probier es, sieh, ob der Herr dich ermutigt. Auf der anderen Seite braucht es dann aber, und das wäre das zweite Prinzip, die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Für den leitenden Leiter ist es unerträglich, wenn einmal der gleiche Fehler geschieht, ein zweites Mal die Gitarre beim Lobpreis nicht gestimmt ist und ich sage es dem Lobpreisleiter, aber am nächsten Sonntag ist sie wieder nicht gestimmt. Beim vierten Mal wäre der leitende Leiter neben seinem Lobpreisleiter und würde sagen, lieber Lobpreisleiter, wir schätzen das ja sehr, aber am nächsten Sonntag ist die Gitarre gestimmt. Ist das klar? Darf man so in der Gemeinde leiten? Ja. Das ist ein leitender Leiter. Wenn ich die Freiheit gebe, du darfst Fehler machen, dann ist die andere Art und Weise, Art aber zu sagen, aber ein Fehler maximal zweimal und dann hast es aber gebacken, wenn das machbar ist. Es gibt Dinge, da muss man noch großzügiger sein. Aber sonst kommen wir nicht voran. Bevollmächtigender Leiter erlaubt die Fehler, der leitende Leiter sagt, aber du lernst auch, oder? Und wenn dir die Gitarre nicht stimmt, dann frage ich ihn, wie ist das mit deinem Gehör? Hörst du richtig? Oder müssen wir irgendeine Hilfe, zum Beispiel diese elektronischen Sachen, dir anschaffen, wo man gar kein Gehör braucht, weil da was eine Anzeige mir deutlich macht, ob das G auch G oder schon GIS ist oder sowas. Eine wichtige Sache, das sind so einfache Prinzipien und ihr lacht darüber, aber es sind so kostbare Dinge. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das sind die beiden Flügelkräfte. Mein ganzer Stolz, mein Timmy, mein zweitjüngster Enkelsohn. Und er ist ein Sohn eines Vaters, der mit unglaublicher Geduld sich in seinen Sohn investiert und ihn einlädt zu experimentieren und ihm die Möglichkeit gibt, Fehler zu erlauben. Er wird gefördert, er darf sich ausprobieren. Also der Vater will Bilder an die Wand machen, das ist so eine Betonwand, der muss dazu den Bohrer nehmen. Und der Sohn darf den Staubsauger halten und den Staub einfangen, hat die Ohrschützer und darf sogar hier an der Bohrmaschine mitwerkeln. Das ist bevollmächtigende Leiterschaft. Hier ist erklären und motivieren und freisetzen. Freisetzen noch nicht, aber hier sind wir ganz stark in der Motivationsphase. Papa hat seinem Sohn schon erklärt, wie das mit der Bohrmaschine geschieht, hat ihm das alles gezeigt. Jetzt ist er hier gerade in der Motivationsphase. Er schaut nicht mehr zu, sondern er darf schon mit anpacken und helfen. Und als ich diese Fotos von meinem Schwiegersohn zugesandt bekam, hätte ich heulen können, weil ich mir das so von meinem Vater gewünscht hätte. Mein Vater hatte dazu keine Zeit. Der beste Handwerker, den ich je gesehen habe. Aber er hatte nicht die Zeit und nicht die Geduld, mir zu erklären und mich zu motivieren. Das heißt, ich bin mit diesem Gedanken aufgewachsen, ein Mann mit zwei linken Händen zu sein und bin nie freigesetzt worden. Einen Hammer in die Hand zu nehmen, kostet für mich mehr Kraft, als 2 Predigten vorzubereiten. Und hier dieser Knabe Timmy, der lernt das mit 2 Jahren. Der hat keine Furcht davor, so ein Werkzeug in die Hand zu nehmen. Der wartet nur, dass der Papa endlich sagt, mach das Loch, häng das Bild auf. Der wird keine Probleme haben. Und er wird Fehler machen dürfen. Und Papa ist an seiner Seite und ist sein größter Fan und baut ihn auf und korrigiert. Wir brauchen in der Gemeinde diese Atmosphäre der Freiheit. Wir brauchen nicht diesen Perfektionismus. Es ist noch keine Gabe vom Himmel gefallen. Ein prophetisch Redender ist nicht gleich perfekt. Habt ihr die Freiheit, ihm zu sagen, äußere deinen geistlichen Eindruck. Und selbst wenn wir damit nichts anfangen können, du darfst es. Und wir gehen liebevoll damit um und helfen dir, deine Gabe zu entwickeln. Bis 6 Uhr haben wir, ne? Darf ich noch bis 6 Uhr nutzen?
Wir können morgen 10 Uhr
Gottesdienst. Ein Leiter sucht die Vision. In diesem Erklären, Motivieren und Freisetzen wollen, ist Vision ganz kostbar. Und die beiden Flügelkräfte sind die eigene Vision erklären und Leute begeistern, worauf wir gemeinsam zugehen wollen. Und die andere Flügelkraft ist eben die Vision des anderen freizusetzen. Bevollmächtigung heißt, ich unterstütze dich in deiner Vision. Leitend heißt, ich habe die Vision von Gott. Kommst du mit mir? Wollen wir das im Namen Jesu gemeinsam gewinnen? Kennt ihr die Geschichte der beiden Maurer, die auf einer Baustelle sind und gefragt werden, was tust du denn da? Und der erste sagt, ich nehme die Ziegelsteine und den ganzen Tag das Gleiche. Ziegelstein auf Ziegelstein, Tag aus, Tag ein. Ist eine unglaublich schwere Arbeit, geht so richtig in die Knochen und wird schlecht bezahlt. Und mürrisch wendet er sich wieder ab und schichtet den nächsten Stein auf. Der zweite wird gefragt, was tust du denn da? Und er steht auf, weist um sich, strahlendes Gesicht. Sehen Sie das denn nicht? Ich baue eine Kathedrale. Ist viel Arbeit. Tag um Tag schichte ich, Stein auf Stein. Geht ganz schön auf die Knochen, wird schlecht bezahlt. Aber ich baue eine Kathedrale. Und da wird Gottesdienst gefeiert. Und du siehst in seinen Augen Begeisterung und Vision. Unsere Mitarbeiter, unsere Geschwister wollen auch alle eine Kathedrale bauen. Du willst doch eine Kathedrale bauen, oder? Also dieses große Schaffen zur Ehre Gottes, was nachhaltig ist, was noch in 100 Jahren Bestand hat, wo Leute reingehen und sagen, wow. Dass deine Eltern, wo deine Enkelkinder sagen werden, und Papa hat da unten das Fundament gelegt. Also ich möchte unbedingt eine Kathedrale bauen. Ich möchte an so etwas Großem dran sein. Nicht zu meiner Ehre, aber an dem Großen, wo Gott sich verherrlicht mit. Und darum ist unsere wichtige Aufgabe, dass wir unseren Geschwistern helfen, zu begreifen, das, was du tust, ist so viel mehr, als dir jetzt der Alltag suggerierst. Du bist Teil von etwas Größerem. Und es ist wert dafür, alles zu geben. Und auf dich kommt es an. Und zur Visionsvermittlung, da machen wir uns als Pastoren und als Leiter manchmal zu wenig Gedanken. Da braucht es Fakten, Zahlen, eben die Vision spannend machen, aber es braucht auch Bilder, es braucht auch Geschichten. Eine Vision ist dann packend, wenn sie unser Herz erreicht, wenn unsere Emotionen aufstehen. Nicht nur dieses Nüchterne, sondern wie kann ich eine Vision so vermitteln, dass die Gemeinde sagt, geht doch gar nicht anders, das müssen wir anpacken. Bill Heibels sagt, dass er Stunden braucht vor einer Mitgliederversammlung oder das Äquivalent dazu in Chicago, in Willow Creek, Stunden braucht, um seinen Mitgliedern ein neues Projekt zu erklären. Weil er es so sagen will, dass es diese Begeisterung auslöst. So entwirft der leitende Leiter eine begeisternde Vision für den Dienst. Und das setzt Kräfte frei. Und er sagt dem Jugendmitarbeiter eben, deine Aufgabe ist es nicht, da Freitagabend für Freitagabend ein nettes Programm zu machen, sondern er sagt ihm, du, der du dich um die Jugend kümmerst, weißt du eigentlich, dass du dich in eine nächste Generation kümmerst? Dass du dein Leben investierst in Menschen, die morgen und übermorgen Reich Gottes bauen werden? Du bist ein Mitarbeiter deines Gottes. Auf deinen Dienst kommt es an, die sehen dich. Und wenn du deinen Job machst, da kommt eine nächste Generation hervor, die die Welt verändert im Namen Jesu. Das sieht doch ganz anders aus als, ich vertraue dir die Mitarbeit der Jugend an, mach jeden Freitag einen guten Job hier, damit nächstes Jahr die Jugendgruppe sich verdoppelt hat. Das klingt nur nach Arbeit. Aber das bewegt doch kein Herz. So müssen wir Vision vorgeben. George Bernard Shaw sagt einmal, ich bin ein Träumer. Einige Menschen sehen die Dinge, wie sie sind und fragen sich, warum? Ich träume von Dingen, die es noch nie gegeben hat und frage, warum nicht? Das ist ein Visionär, der Träume entwickelt und der andere beteiligt daran und es erklärt und wir haben eine gemeinsame Sehnsucht und eine gemeinsame Hoffnung. Ich hatte das vorhin ja schon erzählt, wie ich diese Vision habe, 23 Gemeinden in Berlin zu haben. Jetzt habe ich was Neues entdeckt, weil ich diese Vision vermitteln will und begeistern will. So ein richtig schönes Gestell gebaut und darauf die Umrisse eben. Und dann hier markiert, wo wir schon Gemeinden haben. Das sind diese blauen Häuschen und die roten Sterne. Das deutet an, dass wir in diesem Bezirk bereits Hausgemeinden haben. Und jetzt kann ich den Leuten sagen, das ist nicht utopisch, dass wir in jedem Bezirk eine Gemeinde haben. Leute, ihr seid doch schon da in dem Bezirk, wo wir noch keine Gemeinde haben. Jetzt rechnet das doch mal hoch. Vielleicht bist du der Pionier für die nächste Gemeinde. Und dann haben wir in jedem Bezirk eine Gemeinde und leben das Reich Gottes. Und die Leute haben kurze Wege zu uns und werden Teil dessen, was Gott unter uns baut. Dann Sonntag für Sonntag, wenn sie in die Gemeinde kommen, gehen Sie daran vorbei und sehen, wir haben eine größere Vision. Und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen und das Beste zu suchen. Was auch bedeutet, dass ich dann Menschen habe, die sagen, ist ja schön, Gemeindegründung, aber weißt du, ich habe die Obdachlosen auf dem Herzen. Oder ich habe die Prostituierten und Drogenabhängigen auf dem Herzen. Und dann darf ich eben nicht sagen, als Leiter mit Vision, aber ich brauche den Gemeindegründer, sondern dann ist es meine Aufgabe zu sagen, lass uns beten, gemeinsam prüfen. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, hier spricht der Herr, dann segne ich dich, dann unterstütze ich dich, dann soll es geschehen, dass du deine Vision entwickeln darfst. Und dann steht die Gemeinde zu dir, immer noch nicht, mit dem, was du empfangen hast und wird dich unterstützen. Und darum haben wir eben auch einige andere Dienste in der Gemeinde, eben einen Dienst unter Obdachlosen. Wir haben eine Obdachlosen-WG aufgebaut und wir haben eine Arbeit unter Drogenabhängigen und Prostituierten. Und ich muss Menschen dahin abgeben. Aber das ist das Schöne, so wächst Reich Gottes. Ich darf mich nicht mit meinen Hoffnungen ins Zentrum stellen, darf träumen und das auspacken, aber andere auch unterstützen in dem, was Gott für sie hat. Um euch noch die restlichen zwei Punkte wenigstens gesagt zu haben, ein Leiter fördert Begabungen und die beiden Flügelkräfte dafür sind, die Schwächen aufspüren, und auf Stärken konzentrieren. Schwächen aufspüren. Der leitende Leiter, der bevollmächtigende Leiter hilft, dass seine Mitarbeiter ihre Schwächen entdecken. Das heißt, wo bin ich nicht gut, wo muss ich mich weiterentwickeln oder wo brauche ich Ergänzung? Und der leitende Leiter in uns, der hilft, dass wir uns auf die Stärken konzentrieren können und unsere Stärken entwickeln. Früher war so das Idealbild in der Gemeinde, wir müssen als Mitarbeiter und auch die Pastoren die eierlegende Wollmilchsau sein. Und ich muss meine Gaben ständig weiterentwickeln, ich muss der Evangelist sein, der Prediger, der Theologe, der Hirte, ich muss alles eben sein. Und wenn ich es nicht habe, muss ich mich weiterentwickeln. Heute würden wir sagen, nein, wenn du der Hirte bist oder Evangelist oder Lehrer bist, entwickle dich in deiner besonderen Begabung. Werde hier noch viel, viel besser. Aber wir stellen dir den anderen Mitarbeiter an die Seite, der das, was dir fehlt, als Stärke hat. Und so werden wir ein gewinnendes Team. Und dann kann jeder in seiner Stärke, in seiner Begabung leben. Und das macht Freude. Ich habe gerade gelernt, weil ich jetzt laufend Gabenseminare mit meinen Leuten mache, dass das so ermutigend ist, wenn ich höre, feiere jede Gabe, die du nicht hast. Kannst du das? Die Gaben feiern, die du nicht hast? Also ich habe so oft mit Gott gehadert, dass ich keine Gabe der Evangelisation habe. Ich hätte das auch so gerne gesehen, dass an jedem Sonntag Leute bei uns zum Glauben kommen. Ist leider nicht so. Ich weiß nicht, wie oft ich einen Aufruf gemacht habe. Und keiner ist gekommen. Und dann habe ich immer heulend vor Gott gestanden und gedacht, ich habe nicht die Vollmacht. Ich bin zu sündig. Ich bin zu dumm. Und immer mit mir gehadert. Bis ich eines Tages hören durfte, feiere die Gabe, die du nicht hast. Ich habe eine apostolische Gabe. Ich habe eine Lehrgabe, ich habe eine Leitungsgabe. Ist doch unfair, wenn ich jetzt auch noch eine evangelistische haben wollte und eine prophetische und all die anderen Gaben, die es da gibt. Und das Ergebnis wäre, dass ich total überfordert wäre und alle zu mir kämen. Ich würde am Ende gar nichts mehr tun. Und Gott in seiner Weisheit sagt, nee, Hans-Peter, lass gut sein und für die Evangelisation holst du dir den Evangelisten ins Haus. Und das ist nicht ein Urteil über mich als Person. Ist gar nicht so einfach, das zu begreifen. Feiere die Gabe, die du nicht hast, und stärke und entwickle das, was du hast. Und dann geht ein Leiter strategisch voran. Und da sind zwei Bausteine wichtig. Einmal, dass man den Ist-Zustand analysiert, und dass man sich auf der anderen Seite Ziele setzt und dann auf diese Ziele zugeht und umsetzt. Martin Luther King, den ihr alle kennt, der hat ja diesen Traum geträumt, I have a dream, von einer versöhnten Gesellschaft. Und mit dieser Vision, er war der Visionär, hat er ja Massen bewegt. Aber er brauchte auch einen Freund an seiner Seite und der hieß Ralph. Wie spricht man das amerikanisch aus? Der war kein Visionär. Der hat nicht gesagt, I have a dream. Aber der hat gesagt, I have a plan. Der hat aus der Vision einen Plan gemacht. Und hätte ich doch dieses Prinzip vor 30 Jahren gekannt. Denn I have a dream, but I'm not able to develop a plan. Bin ich fähig, aus der Vision dann die Umsetzungsbausteine zu kreieren und die Sache in die Praxis umzusetzen. Da braucht es ganz, ganz andere Menschen, die Vision nicht haben, aber die sagen, gib mir die Vision und ich sag dir, wie sie umzusetzen ist. Die für die Ressourcen sorgen, für die Mitarbeiter sorgen, die dann das kleinschrittig umsetzen, sodass man das Ziel erreicht. Kenne deine Grenzen. Und lass das ergänzen. Entweder kannst du es wirklich erweitern durch Training. Wenn das nicht geht, hol dir die ins Boot, die deine Gabe ergänzen, sodass ihr gemeinsam dann fähig seid, das Große zu bewerkstelligen. Ihr könnt jetzt euer eigenes Leiterprofil erstellen und euch überlegen, wo bin ich, was, wie stark bin ich, in welchem dieser sechs Grundbereiche bin ich da stark, auf der einen oder anderen Flügelseite, und wohin kann ich mich noch entwickeln oder wo brauche ich die Hilfe durch meine Schwestern und Brüder. Wer das alles nochmal intensiv nacharbeiten möchte und ganz viel Material und Hilfe dazu bekommen möchte, der braucht dieses Buch, die drei Farben der Leiterschaft. Da sind eine ganze Reihe dieser Grafiken entnommen und da wird das alles nochmal erklärt. Es gibt in diesem Buch dann auch über Internet einen Leitertest, den man machen kann und der am Ende genau beschreibt und dir sagt, in welchem dieser insgesamt 12 Flügelkräfte du wie gut aufgestellt bist, wo deine Schwächen sind, wie du dich weiterentwickeln kannst, möchte ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Das ist keine Spielerei. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen ahnt, dass das Relevanz hat und dass wir so dankbar sein können, dass Gott diese Prinzipien geoffenbart hat. Und wie gesagt, hätte ich das vor 30 Jahren gewusst, hätte ich meinen Dienst noch so viel kraftvoller aufstellen können, hätte ich mich vor so viel unnötigem Stress bewahren können, hätte ich so viel mehr feiern können und mich entspannen können, hätte ich so viel mehr andere gepusht in ihre Berufung hinein. Unser Herr ist gut und hat einen genialen Plan für seine Kirche. Sei Teil davon, sei mit ein Kathedralenbauer. Amen.